Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witting.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Bei mir zu Gast ist Ottmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen im Studio.
Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Herr Karas, Sie touren gerade durch Österreich auf einer Sommertour. Ist das eine versteckte Wahlkampftour?
Nein, ich verstehe eigentlich gar nicht, dass wenn ein Politiker mit Menschen redet, dass man immer glaubt, dass er es nur für sich macht oder weil er im Wahlkampf ist. Es ist Aufgabe der Politik, im direkten Kontakt ständig mit den Menschen zu sein, Fragen zu beantworten. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, dass wir den Vertrauensverlust der Bürger in die Politik, in politische Institutionen, aber auch in Politiker wettmachen können.
Was beinhaltet diese Sommertour? Ich habe gesehen, Sie machen viele Betriebsbesuche, Sie treffen sich mit Jugendlichen.
Mein Problem ist ja, wie das aller Europapolitiker, dass wenn ich nicht in Brüssel und in Straßburg bin, dann habe ich keinen Einfluss. Und wenn ich nicht vor Ort bin, dann fehlt die Nähe. Und daher versuche ich, jede Minute dazu zu nutzen, um direkt im Kontakt mit den Menschen zu sein. Ich bin auf der einen Seite Präsident des Hilfswerk Österreich, einer der größten Sozial- und Gesundheits-NGOs in diesem Land, Nummer eins bei der mobilen Pflege. Und daher versuche ich, mit möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit Einrichtungen des Hilfswerks in direktem Kontakt zu sein, um zu sehen, was im direkten Leben sich abspielt und wo die Herausforderungen im Sozial- und Gesundheitsbereich stehen. Auf der anderen Seite versuche ich, den direkten Kontakt mit Jugendlichen zu haben, die sich politisch engagieren, aber auch diejenigen, die mit Skepsis der Politik gegenüberstehen. Und auf der dritten Seite möchte ich viel erfahren. Und daher mache ich Betriebsbesuche, innovative Unternehmen, um zu sehen, wie wir die Herausforderungen in Chancen umwandeln können. Und natürlich stelle ich mich den Medien.
Wie ist das Feedback, wenn Sie Jugendliche treffen und die auf einen EU-Politiker treffen?
Erstens einmal ist ein EU-Politiker ein Politiker wie jeder. Nämlich der Verantwortung übernimmt. Ich selbst komme ja aus der Schülervertretung und da muss ich sehr deutlich sagen, es hat sich nicht viel geändert. Was heißt Politik machen? Verantwortung für andere übernehmen, mit Mitmenschen und Gleichgesinnten Ziele zu verfolgen und Probleme zu meistern. Und diese Verbindung, was ist Politik, was heißt Verantwortung, warum machen die jungen Menschen das und welche Fragen haben sie, ist immer sehr bereichernd, hoffentlich für beide Seiten.
Im kommenden Jahr sind EU-Wahlen. Nehmen wir mal an, Sie werden uns jetzt nicht verraten, ob Sie nächstes Jahr wieder antreten oder nicht.
Werde ich nicht. Und ich sage Ihnen auch, dass jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir in der Politik nie primär um mich selbst gegangen ist. Politische Funktionen sind Instrumente. Mir geht es wirklich um das Vorantreiben von Themen, um das Lösen von Problemen und um die Bewältigung unserer gemeinsamen Herausforderungen. Das steht für mich im Mittelpunkt und da bin ich ein Instrument zur Umsetzung dieser Themen und dieser Ziele. Auf der anderen Seite werde ich zeitgerecht, und zwar nach der Sommertour, mir einmal mit mir selbst ins Klare kommen, was ich nächstes Jahr machen will, und ich werde das zeitgerecht bekannt geben.
Das heißt, Sie wissen selber noch nicht.
Ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich für richtig und für notwendig achte. Aber wie ich das am besten umsetze, diese Fragen hängen ja auch nicht nur von mir selbst ab.
Es gibt ja immer wieder das Gerücht einer eigenen Plattform, mit der Sie antreten können. Ist das etwas, wo Sie in Ihren Überlegungen schon einbezogen haben?
Ich habe Ihnen gesagt, dass dieser Prozess bei mir nicht wirklich begonnen und auch noch nicht abgeschlossen ist, weil es mir um die Themen geht und Herausforderungen, Sorgen, Ängste, Fragen der Bürgerinnen und Bürger gibt es genug und die bewegen mich und nicht primär Funktionen.
Eines dieser Themen, das in Tirol ganz besonders groß ist, ist der Transit. Warum findet man in Brüssel nicht das Gehör, das man sich vielleicht erwartet von Tiroler Seite?
Also es steht ja wohl außer Streit, dass die Verkehrsproblematik generell und die Transitproblematik in dieser Region speziell einer der größten Herausforderungen, unbewältigten Herausforderungen in der gesamten Europäischen Union ist. Steht außer Streit. da kann sich niemand wirklich ein Fähnchen auf den Hut stecken. Aber es zeigt natürlich auch, wie dringend eine gemeinsame europäische Verkehrs- und Transitpolitik notwendig ist und wie sehr wir einen Mangel an europäischer Verkehrsinfrastruktur haben. Ohne Zusammenarbeit in der Europäischen Union, ohne Einigung von Bayern, Nordtirol, Südtirol, Italien, werden wir das Problem nicht lösen. Und daher ist die Zusammenarbeit und die europäische Einigung und eine europäische Verkehrspolitik und ein europäisches Verständnis so wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist auf europäischer Seite leichter, die Interessen durchzusetzen, als im lokalen Bereich zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dann diese gemeinsame Herausforderung auf ihre Einzelinteressen reduzieren und der Mangel an gemeinsamer Verkehrspolitik zwischen den verschiedenen Playern ist eine der Ursachen, warum wir hier viel zu wenig weitergekommen sind. Ich bin aber sehr froh, dass ich mit der Barbara Thaler eine Tirolerin habe im Verkehrsausschuss, die sich ganz speziell mit diesen Fragen auseinandersetzt und in Europa eine sehr starke Stimme für all die Probleme, die Sie im Hinterkopf haben, wenn Sie mir die Frage stellen, ist.
Bleiben wir vielleicht kurz noch bei dem Thema. Es gibt auf lokaler Ebene dann vielleicht durchaus Gemeinsamkeiten auf bayerischer und tirolerischer Seite. Wenn es dann auf staatlicher Ebene geht, ist das Verständnis dann schon wieder bald einmal vorbei. Ich spreche zum Beispiel vom Brenner Basistunnel. Da tun wir uns sehr schwer, einen Nordzulauf auf bayerischer Seite herbeizubringen, während wir ein Milliardenloch graben. Glauben Sie, dass man am Ende dieser Strecke eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten finden kann?
Die muss man finden. Wenn wir die nicht finden, hat man versagt. Das steht ja wohl außer Streit. Und Sie meinen jetzt die staatliche Seite mit Italien
und Deutschland.
Mit Deutschland. Die staatliche Seite in Österreich, da gibt es eine sehr klare Einigung. Und es gibt auch ein sehr klares Bekenntnis zu dieser transeuropäischen Strecke innerhalb der Europäischen Union, sonst hätte es keine Zustimmung zur Finanzierung des Brenner Basistunnels gegeben. Das heißt, wir sind ja deshalb ein Stück weitergekommen, weil es Europa gibt und wir hängen jetzt an der mangelnden Zustimmung in den Anschlussstücken in Bayern und in Italien. Daher sage ich wieder, ohne Zusammenarbeit keine Lösung, ohne europäischer Verkehrspolitik Probleme. Und das zeigt, wie wichtig die europäische Verkehrspolitik und eine europäische Infrastrukturpolitik ist.
Orten Sie in Brüssel vielleicht auch Verständnis oder ein steigendes Verständnis für die Anliegen der Tiroler in der Transitfrage?
Ja, das haben wir. Sonst hätte es diese Einigung für den Brenner Basistunnel nicht gegeben. Ich möchte nur einen Satz aber dazu sagen. Die Europäische Union muss sich auch dazu durchringen, dass wenn sie ein Projekt genehmigt wie den Brenner Basistunnel, auch selbst dafür Sorge trägt, dass die Anschlussstücke gewährleistet sind.
Sonst droht da ein Milliardengrab, das muss man ganz ehrlich sagen.
Und das ist der Punkt. Mhm. Die Europäische Union braucht hier mehr Durchgriffsrecht, damit das Einzelprojekt auch den nötigen Erfolg bringt und muss hier die Nachbarstaaten mit in die Pflicht nehmen können.
Warum hat die EU in der Bevölkerung oft ein so schlechtes Image?
Da gibt es sicherlich hausgemachte Fehler, wie immer. Man muss sich auch immer selbst in den Spiegel schauen. Aber ich möchte sagen, ich glaube, dass die Ursachen dieses Problems, das wir hier haben, ident sind mit den generellen Ursachen für den Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in die Politik, in politische Institutionen und auch in einzelne Politiker. Und dieser Vertrauensverlust lässt sich überhaupt nur dadurch wieder gut machen. Geht nicht mit einer Richtlinie, geht nicht mit einer Verordnung. Das geht nur durch Verhaltensänderungen. Und für mich ist die wichtigste Frage der ehrliche Umgang. Nicht Schuld zuweisen, sondern zur Mitverantwortung stehen. Nicht nur die Dinge problematisieren, sondern an Lösungen arbeiten. Ich habe da einen einfachen Spruch. Sag, was du tust, und tu, was du sagst. Sei ehrlich und spiel Menschen, Regionen, Interessen nicht gegeneinander aus, sondern versuche, eine gesamteuropäische Lösung zu finden. Mir wird zu viel mit der EU gespielt und zu wenig mit der Europäischen Union an Lösungen gearbeitet.
Die innerstaatlichen Interessen hervorzustreichen, da tut sich Österreich meistens ganz besonders hervor, oder? Also da sind wir europäisch durchaus im Spitzenfeld.
Ja, aber leider haben wir, glaube ich, eine zunehmende Entwicklung, dass in unserer Zeit, die eigentlich von sehr vielen komplexen Themen, geopolitischen Auseinandersetzungen, schauen wir nur den Klimawandel, angeprägt ist, gibt es Politiker und politische Parteien, die versuchen, eine einfache Antwort auf komplexe Themen zu finden. Das ist unehrlich. Komplexe Themen können nicht mit einer einfachen Antwort, gut, böse, richtig, falsch, Brüssel oder Wien oder Innsbruck, gelöst werden. Daher ist auch der ehrliche Umgang mit diesen Themen entscheidend. Und da bin ich bei dem, was ich zuerst gesagt habe. Wichtig ist die Aufrichtigkeit und nicht das Spiel mit den Problemen, sondern die Lösung der Probleme. Und Europa ist, die Zusammenarbeit in Europa ist Teil der Lösung.
Sie sind ein scharfer Kritiker der FPÖ. Wie geht es Ihnen mit der Regierungspartei, mit der Regierungsbeteiligung in den Ländern, etwa in Niederösterreich oder in Salzburg, gemeinsam mit Ihrer ÖVP?
Für mich hat die FPÖ kein regionales Marschall, sondern die FPÖ generell ist eine antieuropäische Partei. Die FPÖ generell ist eine Partei, die die Menschenrechtskonvention in Frage stellt. Die FPÖ generell ist eine Partei, die genau mit diesen Extremen spielt und damit die Gesellschaft spaltet. Daher habe ich immer ein Problem, wenn die FPÖ Regierungsverantwortung übernimmt, weil sie damit ein Bremsklotz für eine Politik ist, die notwendig ist, um Zukunft zu sichern.
Was heißt das für Ihre ÖVP?
Dass ich in allen Regionen diese Koalitionsbeteiligung bedauert habe, bleibe auch dabei. Und ich bin aber auch ein Freund davon, die politische Auseinandersetzung zu führen. Denn die Frage ist ja, in welche Zukunft gehen wir? Was sind die Antworten auf die Sorgen und Ängste und auf die Probleme und Herausforderungen unserer Zeit, die ja jeden einzelnen Menschen betreffen, jede einzelne Gemeinde und jede Region betreffen? Und Politik ist für mich lösungsorientiert und nicht blockierend.
Gibt es diese politische Auseinandersetzung noch? Es wirkt oft wie ein Scheingefecht mit Stehsätzen, die jeder irgendwann einmal auswendig gelernt hat.
Es gibt sie viel zu wenig. Sie geht auch in die falsche Richtung. Und ich unterstütze den Herrn Bundespräsidenten bei seiner Rede bei den Festspieleröffnungen in Bregenz sehr, wenn er gesagt hat, er bedauert, dass es einen mangelnden Mut gibt, einen Wettbewerb der Ideen zu forcieren, Visionen zu artikulieren und Politik zu argumentieren. Es fehlt immer mehr der Mut dazu und daher flüchten sie in untragbare klassenkämpferische Parolen und in Extreme. Die lösen uns kein einziges Problem und sie gehen an den Themen der Menschen völlig vorbei. Daher ist es auch mir wichtig, dass wir über Teuerung, dass wir über die Abhängigkeit Europas von der Energie aus Russland, von den Produktionsstätten in China, von technologischen Entwicklungen, dass wir über die offene Migrationswunde, dass wir über die Fragen der Wettbewerbsfähigkeit und des Klimawandels und den Konsequenzen daraus mehr reden und an Lösungen arbeiten.
Aber gerade die Worte des Bundespräsidenten in Bregenz wurden sofort vom Bundeskanzler dann wieder torpediert.
Für mich ist die gesamte Debatte, die hier derzeit stattfindet, mit ich oder du, wir gegen normal, oder unsere normal. Leid und andere Begriffe, völlig unverständlich. Sie geht an den Themen der Menschen vollständig da vorbei. Ich rede gerne und viel und bemühe mich, über die Themen zu reden, die die Themen der Menschen sind und die auch eine europäische Dimension haben.
Herr Karas, letzte Frage. Was sind für Sie die größten Themen in der aktuellen EU?
Die aktuellen sind zweifelsohne die Ursachen der Krisen, in denen wir uns befinden, oder besser Herausforderungen, die wir noch nicht vollständig bewältigt haben. Auf der einen Seite ist es die Migrations- und Asylproblematik. Hier muss der Fleckerlteppich überwunden werden und brauchen wir eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrations- und Integrationspolitik. Auf der zweiten Seite ist es natürlich der Klimawandel. Denken Sie an Ihre eigene Zeitung und alle anderen, die derzeit von Rhodos über Kärnten bis zu den Unwettern auch bei uns reden. Das sind alles Themen, die wir gemeinsam angehen müssen. Der Green Deal ist unsere Antwort, das Programm. Der gehört jetzt umgesetzt. Für mich ist der Green Deal nicht nur ein Klimaprogramm, sondern auch ein Wirtschaftsprogramm, weil wir vor einer großen Transformation wirtschaftspolitisch, geopolitisch, sozialpolitisch und ökologisch und forschungspolitisch stehen. Und der dritte Bereich ist natürlich angesichts des Angriffskriegs der Russlands gegenüber der Ukraine, müssen wir die Bedrohungsbilder, in denen wir leben, neu definieren und uns für eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik einsetzen. Und das alles zusammen hängt natürlich auch mit der Unabhängigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und damit auch der österreichischen Wirtschaft zusammen, weil sich die Welt neu ordnet.
Herr Karas, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Ich danke Ihnen.
Der Ball rollt wieder und bei mir im Studio sind jetzt zwei ausgesprochene Top-Experten des Tiroler Fußballs. Herzlich willkommen, Helmut Kraft und Michael Streiter.
Hallo.
Herr Kraft, Regionalliga West, was heißt das für einen Verein, der 2019 noch in der Landesliga gespielt hat?
Naja, für uns ist schon steil bergauf gegangen die letzten 3 Jahre. Es ist allerdings sehr viel auch seitens des Vorstandes investiert worden in die Mannschaft, in den Verein auch, weil wir einen neuen Platz bekommen haben jetzt in Mötz. Wir haben neue Kabinen, Tribünen. Also es ist sehr viel passiert rundherum um den Verein und wir haben die Gunst nutzen können natürlich, indem wir letztes Jahr in der Tirol oder in der Regionalliga Tirol diesen Aufstieg in die Regionalliga West geschafft haben. Es ist ein großer Sprung, glaube ich, jetzt für uns in die Regionalliga West, weil wir ja das eigentlich nicht erwartet haben oder beziehungsweise ja nicht unbedingt damit gerechnet haben. Aber wenn wir jetzt da mitspielen, wollen wir natürlich auch eine gute Figur machen und ich hoffe, wir können uns im Laufe der Meisterschaft dann richtig gut akklimatisieren und dann in der Liga eine ähnlich gute Rolle spielen wie letztes Jahr in der Regionalliga.
Wie schwierig ist diese Transformation für die SBG Sils-Mötz, wenn man relativ schnell wächst? Da ist wahrscheinlich sehr viel Euphorie dabei und aber auch sehr viele Herausforderungen, oder?
Eben, es ist sehr schnell bergauf gegangen und da ist auf die Gefahr, dass es natürlich noch wieder ähnlich schnell runtergeht, aber ich hoffe, wir haben die Bausteine so gesetzt, dass das Fundament passt, dass es also jetzt keine Erschütterungen gibt, dass wir dann das Ganze wieder zum Einbrechen bringen. Aber es ist eine große Herausforderung und eben, wie gesagt, die Regionalliga West, glaube ich, ist nochmal ein anderes Kapitel und wir sind mit der neuen Liga eigentlich jetzt ziemlich schnell jetzt da konfrontiert worden und wissen eigentlich nicht genau, was uns erwartet.
Sie haben es angesprochen, die Regionalliga West ist zurück, jetzt wieder mit 16 Vereinen. Gefällt Ihnen das neue Format oder hätte es Ihnen das andere auch ganz gut getaugt?
Nein, ich bin ja ein bisschen konservativ und bin, so wie es früher immer war, mit der Regionalliga West, bin ich ja vor 40 Jahren aufgewachsen und kann mich mit dem eigentlich gut abfinden. Also ich finde, als dritthöchste Liga in Österreich ist es gut, wenn es eine Regionalliga West gibt. 3 Regionalligen in Österreich finde ich als Unterbau für die zweite Liga in Ordnung. Und für uns ist es aber eben was Neues, also in Mötz-Sils, weil es Regionalliga West Fußball dort eh noch nie gegeben hat.
In welcher Tabellenregion würden Sie sich am Ende des Jahres gerne sehen?
Gerne sehen würde ich uns natürlich ganz vorne, im vorderen Drittel. Aber wie gesagt, ich bin komplett, was die Gegner betrifft, vor allem eben die Gegner in Vorarlberg und in Salzburg, bin ich kompletter Neuling. Ich weiß noch nicht, was uns erwarten wird. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden uns im Laufe der Saison schon konsolidieren und in der oberen Hälfte mitspielen können.
Mit Imst würde gerne ein Tiroler Verein in die zweite Liga aufsteigen. Wie wichtig wäre es für den Tiroler Fußball, dass es auch einen zweiten Tiroler Verein im Profifußball gibt, beziehungsweise zumindest in der zweithöchsten Spielklasse?
Ja, auf alle Fälle wichtig, weil man sieht ja jetzt, wie die Talente aus der Akademie, die verlassen da meistens das Bundesland, müssen da irgendwo ins entweder benachbarte Bundesland nach Vorarlberg oder Salzburg oder Oberösterreich ausweichen oder sie gehen überhaupt ins Ausland sehr schnell. Also ich würde es gut finden, wenn es einen zweiten Verein gibt in Tirol in der zweiten Liga, damit man eben einen Aufbau hätte von der Regionalliga in die zweite Liga und dann in die Bundesliga.
Sie haben in Ihrer Mannschaft einen, trotz Aufstieg, einen Umbruch verzeichnen müssen. Warum ist das passiert und was erwarten Sie sich von den neuen Spielern?
Eben so, wie Sie richtig sagen, es ist passiert. Es war eigentlich nicht von unserer Seite her so abgesehen. Wir wollten das eigentlich von Haus aus nicht, dass wir 7, 8 neue Spieler in die Mannschaft einbinden müssen. Aber es ist passiert, indem es sich Spieler angeboten haben, beziehungsweise wir zu Spielern gekommen sind, die aus der Region sind, die aus dem Umfeld Mötzsilz, also Delfs, Heiming, Ötztal sind. Und wir wollten da auch eine gewisse Nähe zur Region mit den Spielern auch wieder herstellen, weil es sehr viele Spieler gegeben hat, die von Innsbruck oder noch weiter im Osten gekommen sind. Das war das eine. Und das andere ist, wie schnell die Ganzen jetzt in der Mannschaft dann die Leistungen bringen, die wir auf ihnen erhoffen oder erwarten. Das wird jetzt eben eine Frage der nächsten Runden sein. Es sind sehr gute Spieler. Ich glaube, wir haben qualitativ wieder einen starken Kader. Aber ob das dann wieder so funktioniert, wie es eben im letzten Jahr funktioniert hat, das hängt dann natürlich auch davon ab, ob die Spieler untereinander so gut harmonieren wie letztes Jahr.
Das Spiel gegen den Bundesligisten Austria Lustenau ist 0-8 verloren gegangen. Wie geht man mit so einer Niederlage im Cup um?
Naja, ich habe mit dem überhaupt nicht gerechnet. Ich war da ein bisschen perplex nach dem Spiel, dass die uns so überradeln und überrennen. Also die waren vom Tempo her für uns überhaupt nicht greifbar. Wir waren auch in der Höhe unterlegen. Also die waren um diese 8 Tore besser als wir. Was es für uns bedeutet, ist, dass wir jetzt natürlich genau wissen, wo wir für die Meisterschaft jetzt was ändern müssen. Das war eindeutig auch eine Schwäche im Mittelfeld bei uns, wo wir den Gegner nicht aufhalten haben können. Da haben wir uns überhaupt nicht zurechtgefunden mit der Defensivaufgabe. Und da werden wir einige Umstellungen jetzt vornehmen auf den Start am Samstag hin. Und umgekehrt wissen wir jetzt aber eben auch, dass diese neue Liga für uns jetzt wirklich eine Herausforderung ist, dass wir jetzt nicht dahin starten am Samstag und erwarten, dass das wieder so wie im letzten Jahr Selbstläufer wird, sondern da müssen wir jetzt einige Energien starten wieder, damit wir da richtig mithalten können.
Vielleicht auch eine verpatzte Generalprobe zur richtigen Zeit.
Ja, kann man hoffen, dass das Sprichwort gilt, aber wie gesagt, mir wäre es umgekehrt lieber gewesen, wir hätten gute Leistung gebracht, wir hätten gut gegen Lustenau gespielt, damit wir beruhigt in die Saison starten. Jetzt wissen wir, viele Baustellen sind noch bis zum Samstag abzudecken und ich hoffe, wir kriegen das hin.
Herr Streiter, der 17. Juni, wenn Sie an den denken, was fällt Ihnen da ein?
Ja, riesengroße Freude. Es ist für Vollers was passiert, was noch nie da war in der Vereinsgeschichte. Ja, wir sind aufgestiegen in die neue Regionalliga Tirol. Mit uns hat, glaube ich, niemand gerechnet in der Liga. Aber wie sich die Mannschaft präsentiert hat, das war einfach phänomenal und ja, ich glaube, dass wir absolut verdient aufgestiegen sind.
Wie war der Erfolg im Vorjahr in der TT-Com-Liga eigentlich möglich? Haben Sie da selber schon eine Erklärung gefunden vielleicht?
Ja, ich habe schon eine Erklärung gefunden. Kontinuierliche Arbeit in den letzten 5 Jahren. Also wir haben zu 80% der Mannschaft immer bei uns gehalten, ist gegangen. Dann sukzessive mit Positionen dazu verstärkt. Und was muss man tun, wenn man vielleicht eine Mannschaft ist, die was qualitativ, fußballerisch ein bisschen unter die anderen zum Einordnen war? Das heißt, die Defensive zu verstärken, damit wir eine grundsolide Basis haben. Und das haben wir zusammengebracht. Wenn man sich vorstellt, wir haben im Frühjahr nur ein Spiel verloren und über die ganze Saison 5. Und dann weiß man, dass wir defensiv enorm gut gestanden sind. Immer wieder mit Ausschlägen nach vorne, die was extrem gut waren. Also das heißt, schnelles Spiel, schnelle Konterattacken und. Und das hat uns eigentlich ausgezeichnet. Extrem defensiv, stark, stabil. Und nach vorne waren wir immer für große Bereitschaft gehabt nach vorne, um diese Tore auch zu erzielen.
Das Meisterschaftsfinale war denkbar knapp. Gibt es da irgendwelche Emotionen noch dazu oder ist das abgehakt?
Nein, es ist vorbei. Ich meine, wie gesagt, wir hätten es uns natürlich gewünscht. Es war ja extrem spannend. Ich meine, das Spiel in Brutz auf Aus hat bis zur 96. gedauert, bis wir endlich gewusst haben, sind es wir, es ist der IAC. Das Bändel hat für den IAC ausgeschlagen, aber nur mal, wir können mega stolz sein, was wir da in Vollers erreicht haben. Wie gesagt, mit einer Mannschaft, was glaube ich die jüngste ist in der Liga und auch für die neue Liga die jüngste bleiben wird.
Sie betonen immer wieder, dass man mit Geld in Vollers nicht herumschmeißt. Ja, schwierig ist es, trotzdem neue Spieler zu bekommen? Wie viele Absagen handelt man sich da ein?
Zuerst muss ich mal ein riesen Dankeschön sagen an die Mannschaft, die was den Meistertitel gemacht hat oder den Aufstieg fabriziert haben. Die sind alle geblieben. Da gibt es große, immer wieder Abwerbergedanken von anderen Vereinen, aber sie sind alle geblieben, wollten den Weg mit uns weitergehen. Wie gesagt, ich kann nur im Unterhaus suchen gehen, weil ich die anderen Möglichkeiten nicht besitze, um mir Spieler von oben zu leisten. Und die haben sensationell funktioniert und so ist auch jetzt wieder. Wie gesagt, wir haben von Nachbarsverein, von der WSG Tirol aus der Zweier zwei Spieler geholt. Eine hat weniger gespielt, der andere schon etwas mehr, aber da sind wir wieder dabei, dass die bei uns, glaube ich, sehr, sehr gut in die Mannschaft passen. Dann haben wir einen Spieler aus der gleichen Liga geholt, vom SVI, was dem FC Wacker gehört. War ebenso kostenlos, genauso wie bei den anderen. Und ja, diese drei, wir haben zwar einen vierten jetzt noch dazu, aber der hat leider nur eine schwere Verletzung aus dem letzten Jahr. Der wird wahrscheinlich im Herbst noch nicht einsatzbereit sein, aber mit diesen drei sind wir unheimlich zufrieden. Und damit glaube ich, dass wir für diese Liga die Mannschaft gestellt haben.
Im Gegensatz der SBG Sils-Mütz haben Sie das Gros Ihrer Mannschaft gehalten. Wird das Erfolgsrezept sein oder soll das Erfolgsrezept sein?
Ja, absolut. Die Mannschaft ist einfach ganz ein verschworener Haufen. Ja. Wenn man jetzt hernimmt, nach der Saison sind sie von 18 Kaderspielern sind 15 nach Mallorca geflogen, um diesen Aufstieg zu feiern. Und da sieht man schon, wie die zusammenhält. Also sie machen außerhalb vom Platz sehr, sehr viel. Und es ist im Amateurbereich nichts anderes wie im Profibereich. Wenn ich mich erinnere an meine Profizeiten unter FC Swarovski Tirol, was da Bruno Bezey und Hansi Müller immer geschaut haben, dass wir außerhalb miteinander viel machen und so. Und da hat es auch funktioniert. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft ein richtiges Herz und eine Leidenschaft hat, um das alles zu bewältigen.
Sie haben es angesprochen, Ihre Mannschaft war in Mallorca. Hat es dann vom Trainer einen Trainingsplan mitgegeben oder hat sie der eher auf die Schinkenstraße
bezogen? Ich habe leider das Krübelgesetz ausgeführt. Also ich habe gesagt, bis zu 10 Krübel ist erlaubt, aber danach nichts mehr. Okay. Nein. Die haben schon richtig feiern können und auch sollen, weil sie einfach Riesiges geleistet haben.
Kommen wir vielleicht generell zum Unterhausfußball. Frage an Sie beide. Sie waren beide auch schon im Profibereich natürlich tätig, sehr lange. Gibt es da den Wunsch, wieder zurückzukehren? Und was macht andererseits die Faszination im Unterhaus aus, Herr Streiter?
Es ist ja so, dass Sie wirklich in den letzten 2-3 Jahren Anfragen gehabt haben von oben, aber wenn ich dann mit verschiedenen Leuten Gespräche geführt habe und dann ich merke, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, dann ist es immer sehr, sehr schwierig, da einzusteigen, weil man sich nicht so als Trainer einbringen kann, wie man es gern möchte, weil man ist ja, das war ja der Hell, ja, der Kopf vom Verein, weil er da draußen die Leistung entscheidet. Wenn das nicht stimmt, geht es ja immer auf den Trainer. Und wenn ich dann aber merke, dass diese Dinge nicht vorhanden sind, dann hat sich's bei mir in den letzten Jahren entwickelt, dass ich eigentlich nicht mehr diese Lust habe, oben zu arbeiten, wenn man nur kleine Bruchteile von dem, was man sich vorstellt, was sie braucht, nicht kriegt, dann weiß man, dass man eigentlich nicht da erfolgreich arbeiten kann. So ist meine Einstellung und wie gesagt, es sind immer wieder Anfragen da gewesen, habe ich aber dann abgelehnt. Es war eine vor eineinhalb Jahren vor Deutschland, da war es ganz knapp, das hätte mich sehr gereizt, aber ja, ist wie so. Amateurbereich extrem cooler. Man muss mit den Leuten, oder zumindest mir beim FC Vollers, man muss mit den Leuten arbeiten, mit denen, was man hat. Man kann sich nicht das große Alm reinholen in die Mannschaft und das macht die Aufgabe umso interessanter.
Kraft, Profibereich?
Also für mich kein Thema mehr. Erstens bin ich viel älter als der Michi, bei mir ist der Zug, was Profi betrifft, abgefahren und er hat vollkommen recht. Also was man an Herz und Leidenschaft im Amateurfußball als Trainer miterleben kann, ist natürlich im Profibereich selten möglich und vor allem man kann selber viel mehr Ideen einbringen. Da hat er vollkommen recht, wenn du als Trainer wie er im Volders oder ich in Sils-Mötz am Platz arbeiten, da kommt niemand und sagt, das geht so oder das geht so oder mach das, mach jenes. Man kann sich besser mit den Spielern abgeben, man kann sich besser entfalten als Trainer oder als Persönlichkeit auch. Und ich glaube, das honorieren die Spieler insofern sehr. Und man erlebt es dann als Trainer als Belohnung, indem man halt nicht das Geld bekommt, aber man bekommt einfach diese Unterstützung und diese Freude mit, die in der Mannschaft oder bei den Spielern herrscht. Und das ist sicherlich auch viel wert, eben ein anderer Bereich als Geld, aber es sind halt emotionale Werte und die sind auch sehr wichtig.
Gefühlt tut sich der Fußball in Tirol ein wenig schwer, was die Breitenwirkung betrifft. Trotzdem, dass sehr viele Menschen immer auf den Unterhausplätzen sind. Woran liegt das? Oder täusche ich mich da mit meiner Einschätzung?
Ja, woran liegt es? Phasenweise wird's glaube ich, in den eigenen Umgebungen gar nicht so oft wahrgenommen. Erst wenn Entscheidungen anstehen, dann sieht man eigentlich, da kommen viele Leute auch. Die haben eigentlich die ganze Saison tolle Arbeit geliefert. Zum Schluss raus sind's wirklich bei uns auch da gewesen. Wobei, ich muss auch sagen, für in Volders zuschauermäßig immer top ist für dieses kleine Dorf.
Fehlt das große Zugpferd im Profibereich vielleicht, trotz der guten Leistungen, die die WSG Tirol immer bringt?
Glaube ich schon. Es ist ganz, ganz schwierig, diese Dinge immer wieder Spielern zu vermitteln oder immer wieder mitzutragen und sagen, schaut, diese Möglichkeit besteht. Natürlich ist ganz ein großer Faktor gewesen FC Wacker. Ja, der war ja nach wie vor einfach von der Mitgliederzahl und von Leidenschaft und von einem Verein mit großen, wie soll ich sagen, mit großen...
Immer noch eine große Anhängerschaft.
Mit großer Bekanntheitsgrad über die Länder, über das Land hinaus. Und ja, natürlich ist da ein bisschen was verloren gegangen. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir es vielleicht in den Unterhaus in eine Richtung bringen, dass wir Top-Spieler ausbilden und der Tiroler Fußball im Gesamten, im Profibereich einfach besser aufgestellt ist.
Herr Kraft?
Naja, es ist halt eben zur Zeit von einem Stapler oder gute Jahre, wo Innsbruck Meister geworden ist, da war einfach in ganz Tirol eine riesen Euphorie und das hat eben auch natürlich rübergeschwappt auf die Amateurvereine. Jetzt ist das nicht mehr da, jetzt haben wir keinen Vorzeigeklub mehr im Sinne eines österreichischen Meisters, wie es damals halt fast jährlich der Fall war. Und es wird eben im Amateurbereich sehr gut gearbeitet, aber leider kommt mir oft vor, honorieren das die Leute nicht in dem Sinn, dass sie sehen, wie viel Arbeit da im Kleinen geleistet wird. Man sieht natürlich eben jetzt durch diese Übersättigung im Fernsehen von Champions League-Spielen, WM-Spielen und so weiter, sieht man immer die Top-Mannschaften. Aber wenn ihr voll das mit so vielen jungen Spielern der Aufstieg geschafft hat oder Sülz-Mötz mit der Mannschaft in der Regionalliga Tirol vorne dabei ist, wo auch jeder vorher gesagt hat, Gott sei Dank spielen die Sülz mit, weil das sind sichere 6 Punkte. Da wird halt deshalb vielleicht ein bisschen unterschätzt, diese Arbeit, die da geleistet wird. Aber ich glaube, eben so die Folderer, die machen das jetzt 4-5 Jahre so und diese kontinuierliche Arbeit, die wird dann sukzessive schon belohnt von den Zuschauern. Und ich glaube auch, dass es eben bei uns eben schon eine gewisse Nachhaltigkeit hat, wenn Sils-Mötz jetzt auch in der Regionalliga West sich behauptet, dass wir da wieder die Leute auf den Platz bringen.
Meine Herren, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Saison in Ihren Ligen.
Danke.
Danke vielmals.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.